Seid ihr auch so gespannt wie ich? Wie bereits gesagt wurde, das ist tatsächlich meine allererste richtige Predigt im Gottesdienst. Aber eigentlich habe ich schon einmal als Teenie so eine kurze Predigt in meiner alten Gemeinde im Gottesdienst gehalten. Das war so eine 10-Minuten-Predigt. Und mein Gemeindeleiter hat irgendwas gesehen und dachte, komm, versuch's mal. Und ich durfte eine kurze Predigt halten und mein Predigtthema war dementsprechend Gott und die Chipstüte. Und so war auch die Predigt, ja, also falls du dich fragst, was hat eine Chipstüte mit Gott zu tun, kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich kenne die Antwort, ja. Heute soll es aber nicht um Chipstüten gehen, sondern wir befinden uns gerade in der Predigtreihe We Are the Church. Und heute geht es um das Thema Innovator. Sagt mal alle Innovator. Innovator. Was ist ein Innovator oder ein Innovator? Grundsätzlich ist ein Innovator nur jemand, der eine Innovation umsetzt, ja, der irgendwas Innovatives hat und das kreiert. Ich denke bei sowas immer an irgendwas Technisches. Ja, ich mag so technische Sachen, ich mag Handys und ich denke dann immer als erstes an das neue iPhone. Jetzt vor kurzem kam das neue iPhone raus und ich mag diese Geräte. Ich freue mich schon auf mein neues Handy, was ich mir bald kaufen werde. Und ich denke auch an Kameras, an Drohnen. Ich habe ja auch eine Drohne, manche von euch kennen das Ding. Das ist ein tolles Spielzeug. Ich denke immer an solche Geschichten. Aber bei Innovation geht es nicht nur um technische Geräte, das auch, oder vielleicht auch um das Elektrofahrzeug. Ja. Aber darum geht es heute nicht. Es geht auch bei Innovation um ja, auch neue Prozesse, neue Verfahrensweise, neue Möglichkeiten, die man schaffen kann. Und deswegen denke ich auch, Innovation hat etwas mit Gemeinde zu tun. Mit uns als Gemeinde, mit uns als Christen. Wir als Christen dürfen auch innovativ sein, um Menschen auch heute noch mit Gottes Botschaft zu erreichen. Gerade die Menschen in dieser Generation, da dürfen wir als Christen und als Kirche innovativ sein, um Menschen zu erreichen. Und ich dachte, ich erzähle mal zu Beginn eine Geschichte, wie Gott mich dazu bewegt hat, nach Afrika zu gehen. Die meisten von euch wissen ja, ich war schon 2-mal in Afrika auf einem Missionseinsatz, in Kamerun und im Tschad. Und ich war erst dieses Jahr wieder für 2 Wochen. Und das erste Mal war ich vor 2 Jahren für ein knappes halbes Jahr. Aber die wenigsten von euch wissen, dass ich da eigentlich nie hin wollte. Okay? Afrika, das hat mich nie gereizt. Ich fand es immer zu heiß, zu trocken und weiß nicht, da gab es nichts Gutes zu essen, sowas wie Döner, Pizza, Steak oder sowas. Ja, ich wusste schon, das wird nicht gut und ja, Hygiene ist auch was anderes dort. Ja, und es ist auch irgendwo Leid und irgendwo Armut da, Krankheiten, die du im Leben noch nie gesehen hast und ich wollte da nicht hin. Ja, ich war damals Student, 2016, ich war Student und habe schon meine erste Erfahrung gemacht, mein erstes Praktikum und ich war so fixiert auf meine Zukunft. Ich wusste, bald werde ich arbeiten als Ingenieur und habe mich darauf gefreut und ich wollte so schnell wie möglich, wollte ich fertig werden, damit ich eigentlich arbeiten kann. Und irgendwo zwischendurch im Gebet, in der stillen Zeit, spricht Gott zu mir und sagt, hey, ich wünsche mir, dass du einen Missionseinsatz machst. Und ich habe das so von Gott gehört und ich habe nur gebetet, Gott, bitte nicht nach Afrika, bitte nicht nach Afrika, irgendwo anders hin, vielleicht Mallorca am Strand, ja schön, die Sonne genießen, tagsüber, abends ein bisschen Gottesdienst und das war es, fertig, genau das, mehr nicht. Wisst ihr, und es kam immer wieder, aber ich habe immer gebetet, nicht nach Afrika. Und dann, ein paar Monate später, bin ich nach Bayern gezogen, hatte da mein nächstes Praktikum und bin dann dort in eine Ecclesia-Gemeinde gegangen, Ecclesia natürlich, ja. Und hab dort jemanden kennengelernt, Chrissy Schneider, manche von euch kennen ihn, er ist ja mittlerweile auch einer der Leiter von Liebe in Aktion, von der Missionsorganisation, mit der ich nach Afrika gegangen bin. Und ich habe einfach mit ihm gequatscht, so, hey, ich bin Philipp, und er, ja, hey, ich bin Chrissy, und wo kommst du her? Und ich nur so ein paar Sätze gewechselt. Und plötzlich bleibt er stehen und sagt, du, ich weiß nicht wieso, aber ich soll dich jetzt gerade fragen, ob du mit mir nach Afrika gehen möchtest in die Mission. Und ich schaue ihn nur an, ich so, und ich habe so gemerkt, wie Gott genau in dem Moment so mit seinem Finger drauf zeigt und genau das meinte ich. Und ich war so überrascht und überzeugt und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht wieso, aber ich soll es machen. Und er okay, also er hat selber nicht damit gerechnet, dass irgendein fremder Typ ihm ein Ja gibt. Und ja, nach ein paar Monaten waren wir zusammen in Afrika. Und ich sage es euch, es war die schwerste Zeit meines Lebens. Ja, es ist körperlich und Durchfall, ich sag's euch, nicht so einen sympathischen deutschen Durchfall, sondern also ich könnte euch Geschichten erzählen, also es ist furchtbar, ja. Was ich da erleben musste, kaum zu glauben. Ich war so oft im Krankenhaus, wie im ganzen Leben vorher noch nicht. Mir ging es körperlich so schlecht. Wisst ihr, aber gleichzeitig habe ich trotzdem im Glauben so eine wunderbare Zeit gehabt. Gott hat mich so geprägt in dieser Zeit, er hat mir so ein Herz gegeben für Mission und nicht nur das, wir haben zusammen Evangelisation gemacht, wir sind bis in die hintersten Dörfer gegangen und haben dort Menschen von Jesus erzählt, die sowas noch nie gehört haben. Wir haben für Kranke gebetet. Und wisst ihr auch, Gott hat mir auch nochmal so einen Fokus drauf gegeben, wie wichtig es doch ist, dass Menschen die Botschaft von Jesus hören. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass Menschen diese Botschaft hören. Und Gott hat mich gebraucht, um das zu erkennen. Da musste mich dafür nach Afrika schicken. Aber auch wir hier in Deutschland, wir hier in Pforzheim, wir dürfen als Kirche innovativ sein. Wir dürfen uns von Gott gebrauchen lassen, um die Menschen heute hier in Pforzheim, in unserem Umfeld, da wo wir arbeiten, wo wir sind, zu erreichen. Amen. Ich habe einen Bibelvers gefunden, und der so ein gutes Beispiel von Innovation ist, wo ein paar Männer eine gute Idee hatten. Und die wollen wir uns mal anschauen. Und zwar in Markus 2, Vers 1 bis 12. Ich gehe mal auf die nächste Folie, wenn das funktioniert. Genau. Und wir schauen uns das mal zusammen an. Da steht, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. So voll war es, ja, eine richtige Menschenmenge, wie bei einem großen Konzert, wo die Menschen sich quetschen, man nicht mal irgendwo atmen kann. So stelle ich mir das vor. Und ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, und pass auf, jetzt kommt die Innovation, deckten sie über ihn das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der Anwesenden, Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Amen. So etwas haben wir noch nie erlebt. Was für eine innovative Geschichte. Und ich will anhand dieser Geschichte uns aufzeigen, worauf es bei Innovation ankommt. Denn ich glaube, es gibt ein paar wichtige, ich nenne sie mal wichtige Zutaten, die vorhanden sein müssen, damit Innovation entstehen kann. Und darauf will ich eingehen. Ich nenne sie mal die vier Zutaten von Innovation. Wir brauchen ein Problem, das zu lösen ist. Wir brauchen limitierte Ressourcen. Wir brauchen die Bereitschaft zu versagen. Und wir brauchen eine verrückte Idee. Was brauchen wir? Ein Problem, das zu lösen ist, limitierte Ressourcen, die Bereitschaft zu versagen und eine verrückte Idee. Und anhand dieser vier Punkte möchte ich mal anhand der Geschichte klar machen, worauf es ankommt. Fangen wir mal mit einem Problem an. Wenn wir die Geschichte anschauen, sehen wir, die Männer, sie haben ein Problem, sie haben einen Gelähmten. Das ist erstmal das eine Problem. Ja? Wenn es diesen Gelähmten nicht gäbe, dann gäbe es die Geschichte gar nicht. Und das zweite Problem ist, sie kommen nicht zu Jesus. Die Menge ist im Weg. Ja, die Menge steht im Weg. Und erst das, wenn die Menge es nicht gegeben hätte, sondern die einfach zu Jesus bringen könnten, dann hätte es auch die Innovation nicht gegeben, dass sie die Idee hatten, übers Dach reinzugehen. Ja, also wir haben das Problem, sie haben einen Gelähmten und die Menge ist im Weg. Und das führt erst dazu, dass Innovation entsteht. Das heißt, wir brauchen ein Problem, damit es erst was Innovatives entstehen kann. Und deswegen habe ich eine gute Botschaft für euch heute Morgen. Es ist gut, dass es Probleme gibt. Amen. Ja, ich habe mir gedacht, dass da keiner Amen sagt. Probleme gibt es genug, das ist eine gute Botschaft, oder? Aber die Sache ist, es gibt oft so falsche Sichtweisen auf Probleme. Es gibt so falsche Sichtweisen. Vielleicht kennt ihr das auch. Gerade in der Gemeinde habe ich es auch schon öfters gehört. Vielleicht kennt ihr das auch. Sowas wie, oh, es ist zu laut, es ist zu leise, es ist zu hell oder es ist zu dunkel, es ist irgendwie zu dunkel, aber die Lichter sind vorne so hell. Zu neue Lobpreislieder oder zu alte Lobpreislieder und viel zu viele englische Lobpreislieder. Der Pastor, der schreit immer so, was soll das? Kennt ihr solche Leute, die immer nur nörgeln und sich beschweren? Mit solchen Leuten ist man doch auch nicht gerne zusammen, die nur so Zwietracht reinbringen. Ich glaube, das ist keine gute Sichtweise. Und genauso gibt es die andere Seite, wo man gar kein Problem sieht, wo man seine Augen verschließt und sagt, es passt schon alles so, wie es ist und ja, ist schon in Ordnung und irgendwo macht man es nicht gemütlich. Ich glaube, bei einem Problem ist die Sichtweise unglaublich wichtig und die einen Unterschied macht. Was ist das Nächste? Das Nächste ist limitierte Ressourcen. Wenn wir die Geschichte anschauen, die vier Männer, es sind nur vier Männer und sie haben einen Gelähmten. Ja, es könnten 50 Männer sein. Wenn es 50 wären, hätten sie vielleicht in die Menge richtig reinquetschen können, alle rausschmeißen können. Mit dem Sven hätten wir es hinbekommen. Der hätte sie alle richtig rausgeschmissen. Aber es waren nur vier Männer. Nicht mehr. Und sie hatten auch nicht irgendwelche Hilfsmittel. Sie hatten kein iPhone, mit dem sie Jesus anrufen konnten. Und Jesus, komm schnell raus, ist wichtig. Oder kein Mikrofon, mit dem sie irgendwie ganz laut Jesus rufen konnten. Nein, sie hatten nur ihre Arme und Beine und sahen nur vier Leute. Und das führte dazu, dass sie sich Gedanken machen mussten. Wie bekommen wir diesen Mann zu Jesus? Limitierte Ressourcen führen zu Innovation. Und auch da ist die Einstellung unglaublich wichtig. Ich habe mich auch bei der Vorbereitung so ein bisschen ertappt gefühlt, wie ich manchmal über unsere Ressourcen als Gemeinde denke. Vielleicht kennt ihr das auch, dass du manchmal gedacht hattest, wenn wir nur mehr Mitarbeiter hätten, wenn wir mehr Leute hätten, wenn wir größere Räume hätten, auch wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir eine bessere Technik hätten, dann könnten wir Gottes Willen tun. Oder dann könnten wir Menschen hier in Pforzheim erreichen. Kennt ihr das? Ich hab manchmal das gemerkt, dass ich sowas schon dachte. Und ich dachte, Mann, wenn wir noch mehr wären, dann könnten wir. Aber das ist so eine Lüge. Manchmal machen wir uns das gemütlich und Entschuldigung, nehmen das als Entschuldigung dafür, nichts zu tun. Aber irgendwo glauben gerade wir jungen Leute, es muss dieser bombastische High-End-Gottesdienst sein, damit Gott wirken kann. Und dabei vergessen wir manchmal, wo wir herkommen. Ich habe bei der Vorbereitung, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich daran gedacht habe, wie es früher vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren in meiner alten Ekklesia-Gemeinde war. Ich weiß nicht, wie es hier war, aber bei mir war es komplett anders. Ja, da hing noch so ein roter Teppich an der Wand mit dem Abendmahl von Jesus. Kennt ihr das? Und die Musik war ganz anders. Manche sagen Halleluja, das war gut so. Aber wir hatten ganz andere Instrumente. Ja, das Klavier, das war richtig schlecht. Das Schlagzeug, das war eher ein Spielzeug. Und hier hast du so ein richtig schönes, großes Schlagzeug. Ich genieße das. Ja, ist so ein richtiger Thron da vorne. Und ich hatte in meiner alten Gemeinde nur so ein, ja, es war eher wie so ein Spielzeug, so ein Joystick, auf dem ich so ein bisschen rumgehämmert habe. Und trotzdem, was ich damit sagen möchte, Gott hat es trotzdem gebraucht für seine Zwecke. Amen. Wisst ihr, ich hab mein Leben damals bei einem alten Mann auf einer Kinderfreizeit Jesus gegeben. Und dieser alte Mann, vielleicht kennen ihn manche von euch, Onkel Horst. Wer kennt Onkel Horst? Ja. Bei einem alten Mann habe ich Jesus mein Leben gegeben. Und der hat Lobpreis gemacht mit einer Rassel. Ich hätte ihm das Ding am liebsten aus der Hand gerissen, aus dem Fenster geworfen. Es klang so furchtbar. Wisst ihr, aber Gott hat genau ihn gebraucht. Gott hat genau ihn gebraucht mit seiner Rassel. Und ich habe bei ihm mein Leben Jesus gegeben. Wisst ihr, Gott gebraucht auch unsere begrenzten Ressourcen. Deswegen, wir brauchen nicht diesen High-End-Gottesdienst, um Menschen für Jesus zu erreichen. Es ist total wichtig, wie unsere Sichtweise darauf ist. Bei Innovation geht es mehr um deine Einstellung. Und mir war es so wichtig, dir diesen Satz mitzugeben heute Morgen. Mit dem richtigen Blick auf unsere Ressourcen, nicht nur als Gemeinde, sondern auch jeden von uns persönlich in unserem Umfeld. Diese simple Wahrheit, du hast alles, was du brauchst, um jeden zu erreichen, den Gott von dir möchte, dass du ihn erreichst. Ich sag's nochmal, du hast alles, was du brauchst, um jeden zu erreichen, den Gott möchte, dass du ihn erreichst. Wisst ihr, ich bin völlig davon überzeugt, dass Gott uns manchmal versorgen kann mit Ressourcen, ja, dass er auf einmal Geld schenkt und auf einmal Mitarbeiter schenkt, damit wir etwas machen können. Aber ich glaube auch, dass Gott genauso oft manchmal bewusst uns versorgt, dadurch, dass er uns etwas nicht gibt, um etwas Großes zu tun. Kennt ihr diese Geschichte von Petrus mit dem Bettler, dem lahmen Bettler, der von ihm Geld mochte, der Geld wollte? Wisst ihr, wenn Petrus in dem Moment Geld gehabt hätte, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Er hätte ihm Geld gegeben, wäre vielleicht weitergelaufen, fertig. Nein, er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Doch das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus, steh auf und geh. Nur dadurch ist dieses Wunder erst irgendwo entstanden, dadurch, weil Petrus es nicht hatte. Deswegen unsere Sichtweise auf unsere Ressourcen ist unglaublich wichtig. Was ist das Dritte? Die Bereitschaft zu versagen. Oh, Versagen. Wichtiger Punkt. Versagen. Vielleicht kennt ihr auch diese Lüge. Ich habe es auch öfters geglaubt. Versagen bedeutet, wir haben nicht nach Gottes Willen gehandelt. Ich habe sowas schon öfters gehabt. Gerade wenn ich persönlich im Glauben wieder was Neues ausprobiert habe. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe irgendwie mich mal getraut, komm, ich bete jetzt einfach für einen Kranken und schau mal, was passiert. Und dann habe ich einmal gebetet und dann ist nichts passiert. Und dann dachte ich, oh Mann, das war nicht Gottes Wille. Das war überhaupt nicht das, was er wollte. Oder ich war mal ganz verrückt. Ich bin in einen Park gegangen mit einem Freund zusammen und dachte mal, komm, vielleicht hat Gott was Prophetisches für jemanden. Und ich war so richtig on fire und ich bin zu jemandem hingegangen und habe gesagt, und ich glaube, du sollst dich mit deiner Frau versöhnen und es ist wichtig, dass du dich mit ihr versöhnst. Und er so, ich habe gar keine Frau. Und ich, ja, Gottes Segen dir, und ich bin ganz schnell wieder weggerannt. Und ich habe so gedacht, oh Gott, das kann nicht dein Wille sein. Das kann nicht sein, ich habe da total versagt und habe mich auch vor meinem Freund geschämt aus meiner alten Jugend und dachte, jetzt habe ich verloren. Und er meinte danach so, Philipp, ich fand das voll cool gerade. Du bist einfach auf den zugegangen, hast dich getraut, hast was Tolles gesagt. Und ich dachte, hä? Ich habe eigentlich voll versagt gerade. Wisst ihr, und auch da ist unsere Sichtweise so wichtig auf Versagen. Ich glaube, Versagen gehört irgendwo dazu. Ich habe in der Vorbereitung so ein paar gute Zitate gefunden aus der Wirtschaft, von keinen Christen, aber die trotzdem irgendwo so passen. Elon Musk, der Tesla erfunden hat, der Gründer von Tesla, er sagt, wenn du nicht versagst, bist du nicht innovativ genug. Wenn du dich nicht mal raustraust, dann bist du nicht innovativ genug. Und ich glaube, da steckt irgendwo so eine gute Wahrheit da drin. Oder Edison. Edison hat ja die Glühbirne erfunden und er hat weiß nicht wie viele tausende Versuche gehabt, um diese dumme Glühbirne zu erfinden und hat immer wieder versagt, immer wieder neu versucht und jeder von uns hätte wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Und irgendwann hat er es geschafft. Und sein Zitat, ich finde das so beflügelnd, wie er sagt, ich habe nicht versagt, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Jetzt ist das nicht schön, ich habe nicht versagt. Das ist, ich weiß nicht, 10.000 Arten und Weisen, wie ich eine Glühbirne baue, die nicht funktioniert. Und das ist doch mal beflügelnd, sowas. Vielleicht kennt ihr auch die andere Lüge. Versagen ist keine Option. Es muss funktionieren, wir machen jetzt was Neues und Versagen ist keine Option. Das geht schon ein bisschen Richtung Perfektionismus. Ich glaube, auch das ist nicht gut. Wir brauchen eine richtige Sichtweise auf Versagen. Auch hier, Petrus, wenn man Petrus anschaut, Petrus hat immer wieder versagt. Er ist der aus dem Boot rausgegangen ist und der auf einmal untergegangen ist. Er ist nicht weiterhin auf dem Wasser gelaufen. Petrus war immer der so on fire war, der immer, Jesus, ich bin dein Mann, ich bin bei dir, ich liebe dich und ich werde immer für dich sein. Ja, du wirst mich dreimal verleugnen. Nein, das werde ich niemals machen. Und dann kam es soweit. Ja, und hier, du kennst doch den Jesus. Nein, ich kenne ihn nicht. Doch, du bist doch mit ihm. Nein, keine Ahnung. Doch, du bist doch mit ihm zusammengelaufen. Nein, das stimmt gar nicht. Und zack, hat er ihn dreimal verleugnet. Und dann könnte man noch denken, Mensch, Gott kann diesen Mann nicht mehr gebrauchen. Der hat nicht nach seinem Willen gehandelt. Von wegen, wenn wir den weiteren Verlauf auch von der Geschichte, auch von Petrus anschauen, dann ist er ein absolutes Glaubensvorbild. Alleine schon, wenn man sich anschaut, was zu Pfingsten passiert ist. Petrus hält da die Predigt seines Lebens, ja, wo 3.000 Männer, gleich Menschen, sich für Jesus entscheiden. Gott möchte uns gebrauchen. Ich glaube, Versagen gehört auch irgendwo dazu und Versagen hilft uns auch weiterzukommen im Glauben. Was ist das Vierte? Eine verrückte Idee. Und auch hier, die vier Männer in der Geschichte haben eine ganz schön verrückte Idee. Sie gehen durch das Dach. Wir hören die Geschichte so oft und denken uns, ja klar, wir gehen durch das Dach. Ich hab mal so ein Bild mitgebracht, so ungefähr könnte es vielleicht ausgeschaut haben. Und das war nicht einfach nur so ein Dach aus vielleicht ein paar Blättern, die sie einfach weggemacht haben, sondern es ist ja schon irgendwo so ein Lehm, was aufgebrochen werden musste. Und wir müssen uns mal klar machen, wie verrückt das eigentlich ist. Ich meine, wenn jetzt demnächst bei den Bischofs wieder irgendeine Feier ist und ich bin eingeladen und ich klingel an der Tür und ich komme nicht rein, dann denke ich mir auch nicht, ach komm, ich gehe mal übers Dach. Ich nehme ja mal so einen Presslufthammer und bohre mich mal richtig schön ins Wohnzimmer durch. Und wenn ich unten angekommen bin, dann steht da der Matze und sagt, hey, schön, dass du da bist. Hier ist dein Steak, mein Bruder. Jetzt kann ich sogar aus dem Wohnzimmer die Sterne sehen. Unglaublich. Nee, wahrscheinlich wird er mir an die Google gehen. Ne? So verrückt ist doch die Idee, dass einfach mal, dass sie durchs Dach gehen. Aber wir dürfen verrückte Ideen haben. Verrückte Ideen sind echt gut. Hättest du dir vorstellen können, dass unser Pastor sich als Klempner verkleidet? In einem Blaumann mit rotem T-Shirt, mit einer blauen Mütze und hier vorne predigt über Super Mario, ein Nintendo-Spiel. Ich finde, das ist schon ziemlich verrückt. Das ist eine ganz schön verrückte Idee. Ich finde es auch gut, dass wir auch sowas machen wie Kinogottesdienst. Dass wir neue Sachen ausprobieren. Dass wir verrückte Ideen haben, um Menschen auch irgendwo zu erreichen. Auch unterschiedliche Generationen und auch unterschiedliche Altersgruppen. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und das müssen nicht immer diese großen, dicken Ideen sein, wo wir komplett alles umschmeißen. Es können auch einfache Sachen sein. Ich habe in der Vorbereitung so an unsere nette, sympathische Kuhkanne gedacht. Normale Gemeinden haben eher ein Korb. Wir haben eine Milchkanne und wir nennen sie Kuhkanne. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber es ist schon irgendwo was Besonderes. Vielleicht kennt ihr es von früher. Ich hab sowas öfters gehört, dass in Gemeinden gesagt wurden, so, jetzt wird das Opfer rumgegeben. Kennt ihr das? Jetzt wird das Opfer rumgegeben. Die jungen Leute denken sich dann manchmal, wer ist das Opfer und warum muss er hier rumlaufen? Ja, es passt nicht mehr irgendwo. Und auch da dürfen wir auch in kleinen Dingen innovative Ideen haben, wie wir Sachen anders nennen. Und wir nennen es ja bei uns mittlerweile Investment. Ja, genau. Und das verstehen auch die Menschen von heute und sagen, ja klar, wir investieren hier in etwas. So dürfen wir in großen, auch in kleinen Dingen Ideen haben, um innovativ zu sein. Und vielleicht hast du dir gedacht, okay, Philipp, die Einstellung ist unglaublich wichtig, aber wie bekomme ich jetzt die richtige Einstellung? Wie bekomme ich jetzt die richtige Einstellung in Bezug auf die Probleme? Wie bekomme ich die richtige Einstellung in Bezug auf unsere Ressourcen, dass ich nicht alles schlecht sehe, dass ich einen guten Blick auf Ressourcen habe? Wie bekomme ich eine gute Einstellung auf die Bereitschaft zu versagen? Da möchte ich gleich drauf kommen. Zuerst aber habe ich noch vergessen, die nächste Folie, um das mal zusammenzufassen. Ein Innovator, er sieht das Problem, er nutzt seine Ressourcen, er besitzt die Bereitschaft zu versagen und er setzt eine verrückte Idee um. Ja, das ist mal die Zusammenfassung von den 4 Punkten, was ein Innovator denn ausmacht. Und worauf es ankommt bei all diesen Punkten, ist genau eine Sache, und zwar ist es der Glaube. Der Glaube macht in all diesen Punkten den Unterschied. Wenn du dir diese Geschichte anschaust von den 4 Männern, dann hat der Glaube ist der Auslöser, dass es diese Geschichte überhaupt gibt. Steht, glaube ich, sogar geschrieben. Als Jesus ihren festen Glauben sah, diese Männer, die sind so davon überzeugt, wenn sie den Gelähmten zu Jesus bringen, dann wird Jesus ihn heilen. Und es ist nicht ein, oh, vielleicht macht er es, das ist ein Glauben in Richtung, wir vertrauen darauf. Wir vertrauen darauf, dass Jesus ihn heilen wird. Und deswegen sind die Männer bereit. Sie sehen das Problem, sie sehen den Gelähmten, sie sehen diese Menge. Sie nutzen die Ressourcen, die sie haben. Sie sind bereit zu versagen und haben diese verrückte Idee, um übers Dach reinzugeben, um diesen Mann zu Jesus zu bringen, damit er geheilt wird. Wir dürfen auch diesen Glauben haben. Wir dürfen glauben, dass Gott existiert, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, dass Jesus rettet und dass er heilt. Wir dürfen daran glauben. Und wenn du diesen Glauben hast, dann verändert das deine Sichtweise auf Probleme, vielleicht auch auf Probleme in dieser Gemeinde. Wenn du merkst, Mensch, ich habe auch so oft so gedacht, dass wir mehr Leute brauchen. Aber wenn du den Glauben hast, dann weißt du, Gott hat uns hier eingesetzt, hier in Pforzheim, genau mit dem, was wir haben, um ein Segen zu sein für die Menschen hier in Pforzheim. Der Glaube ändert unsere Sichtweise darauf. Und was mir auch so wichtig geworden ist, ist nicht nur der Glaube, sondern es ist auch die Leidenschaft. Leidenschaft ist ein unglaublich großer Motor und ich liebe leidenschaftliche Menschen. Den will man auch irgendwo nachfolgen. Aber es ist nichts, was wir selber irgendwie erzwingen können. Gerade wir jungen Leute, wir machen viele Aktionen, wir machen viele Dinge. Aber die Leidenschaft kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern die kann nur Gott dir schenken. Wenn du wirklich verstanden hast, was Gott für dich getan hat, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er den Tod besiegt hat, wisst ihr, in mir löst das Leidenschaft aus. In mir löst das Leidenschaft aus, denn ich weiß, was er für mich getan hat. Wenn du Paulus anschaust in der Bibel, du siehst, Paulus hat eine unglaubliche Leidenschaft. Ich habe einen Vers gefunden, in 1. Korinther 9, Vers 16, da steht, dass ich die rettende Botschaft verkünde, ist allerdings kein Anlass, mich zu loben. Ich muss es tun. Dieser Aufgabe kann ich mich unmöglich entziehen. Wisst ihr, Paulus hat so einen festen Glauben und hat so eine Leidenschaft, dass er sagt, ich muss es tun. Es ist nicht ein, ich würde gerne Menschen erreichen, ich würde gerne predigen, sondern er sagt, ich muss es tun. Ich muss den Menschen diese Botschaft bringen, es ist gut für die Menschen. Und deswegen, ich liebe diese Leidenschaft und ich möchte auch diese Leidenschaft haben. Mich von Gott gebrauchen lassen in allen Situationen, sei es wenn es auch schwierig ist auf der Arbeit gerade, wenn es schwierig ist in der Schule, wenn mal stressige Zeiten kommen. Ich möchte mich immer für Gott bereithalten, mich von ihm gebrauchen lassen, auch wenn es heißt, dass ich mal versage. Deswegen stehe ich hier auch und predige vor euch, weil ich mich von Gott gebrauchen lassen möchte, auch wenn es kompletter Reinfall ist, ja. Aber es ist mir egal, ich möchte im Glauben neue Schritte gehen. Ich möchte genauso wie Petrus auf dem Wasser laufen, auch wenn es dann heißt, ich gehe mal ein bisschen unter. Jesus hält trotzdem seinen Arm hin und zieht mich wieder raus. Und das ist gut zu wissen. Das macht den Unterschied. Lass uns leidenschaftlich sein, lass uns diese Leidenschaft bekommen. Und die gibt uns Jesus. Und das gibt er uns oft in meinem letzten Geheimtipp, und zwar im Gebet. Gerade wir jungen Leute, wir verstehen nicht oder wertschätzen oft Gebet nicht so. Wir sind eher die so vorangehen, die Action machen. Und ich glaube, gerade unsere Senioren, unsere älteren Leute, unsere älteren Geschwister haben verstanden, wie wichtig Gebet ist, oder? Ich merke es bei meinen Eltern, sie mit dem Alter merke ich, wie sie immer mehr Gebet wertschätzen, wie sie immer mehr beten. Und mittlerweile beten sie jeden Morgen für mich und für andere. Und ich merke eins, Gebet ist unglaublich wichtig. Und in Gebet kann Gott dir auch die Leidenschaft schenken, aber Gott kann dir auch Kreativität und Innovation schenken im Gebet. Ich bin völlig davon überzeugt, Gott ist der innovativste und kreativste überhaupt. Wenn du dir diese Welt anschaust, in all ihrer Vielfalt, mit der Natur, mit den Bergen, Stränden, mit den ganzen Tieren, auch mit uns Menschen. Gott ist unglaublich kreativ. Und wenn wir in Verbindung mit ihm treten, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, glaube ich, dass er uns Ideen und Impulse geben kann, die nicht von dieser Welt sind, die wir uns ja niemals vorstellen könnten. Deswegen ist Gebet unglaublich wichtig. Ich habe so in der Vorbereitung gemerkt, dass ich auch gerade für unsere Senioren etwas sagen möchte. Weil ich habe gemerkt, ich möchte stellvertretend auch für unsere Jugend sagen, wir wollen euch und wir brauchen euch auch. Ihr seid irgendwo unsere Grundlage, die Grundlage, das Fundament unserer Gemeinde irgendwo, auch unsere Glaubenshelden. Das, was ihr sagt, hat einen Einfluss auf dem, was wir in der Jugend machen. Erst letztens hatten wir in der Predigt, ging es auch um ein Zitat, irgendwas, was der Luis in einem Nebensatz gesagt hatte, was uns irgendwo berührt hat. Und deswegen, das, was ihr sagt, alleine schon das, was ihr sagt, was ihr macht, ist irgendwo ein Vorbild für uns. Und ihr könnt einen Einfluss auf uns haben. Ihr könnt immer noch innovativ sein. Und mir ist es so wichtig zu sagen, betet für uns als Jugend. Es ist wichtig, dass ihr hinter uns steht, dass wir das wissen, dass ihr hinter uns steht. Wir sind die, die vorangehen. Wir brauchen euch, dass ihr hinter uns steht, dass ihr für uns betet. Und ich glaube auch, dass Gott euch in eurer Situation begegnen möchte, dass Gott für euch auch innovative Ideen hat. Ich musste so in der Vorbereitung an eine Geschichte denken, die ein Pastor vor ein paar Jahren in einer Predigt erzählt hat. Und ich hoffe, ich kann sie richtig wiedergeben. Aber der Pastor hat erzählt, dass in seiner Gemeinde auf einmal Menschen zum Glauben gekommen sind und sich taufen lassen wollten. Und sie wurden gefragt, wie kommt es dazu, dass ihr in der Gemeinde seid? Und die haben gesagt, ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, ich saß gerade in der S-Bahn und habe mir gedacht, ich muss in die Gemeinde gehen. Und alle dachten so komisch, so wie kommt es? Und ein paar Wochen später ist der Pastor dann zu einer älteren Frau aus der Gemeinde gegangen, hat sie besucht und dann haben sie miteinander geredet. Und diese ältere Frau hat ihm erzählt, Pastor, ich weiß nicht, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr großartig anpacken, ich kann auch nicht großartig predigen oder zu Menschen reden. Aber ich habe irgendwie einen Weg gefunden, Gott zu dienen, für Gott unterwegs zu sein. Und ich gehe genau dann, wenn es richtig voll ist im Berufsverkehr, gehe ich in die S-Bahn, quetsche mich da richtig schön rein und lege mal hier und da mal die Hand auf jemanden und bete für ihn. Ja, und so habe ich mich einfach von Gott gebrauchen lassen. Und also dann hat der Pastor kapiert, so okay, diese Frau ist bereit, für Gott in die S-Bahn zu gehen und zu beten. Und da kommen auf einmal Menschen aus der S-Bahn in die Gemeinde. Wisst ihr, selbst im größten Alter, Gott kann uns in allen unseren Lebenslagen gebrauchen, um innovativ zu sein. Deswegen lasst uns als Gemeinde, als Ekklesia Pforzheim immer neue Sachen ausprobieren und für Gott unterwegs sein, damit wir Gott groß machen, damit wir seine Botschaft hier den Leuten hier in Pforzheim weitergeben. Amen. 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 Lass mich noch einmal kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du innovativ bist, dass du der Innovativste von allen bist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du unsere Probleme kennst, dass du sie uns zeigen möchtest und dass wir daran arbeiten dürfen, dass wir als Gemeinde wachsen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns genau die Ressourcen gegeben hast, die wir haben und nicht mehr und nicht weniger. Ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir das, was wir haben, nutzen dürfen, um dich groß zu machen. Hilf uns dabei, weiter dir nachzujagen und vom ganzen Herzen dein Reich zu wachsen, nachzufolgen, wie auch immer.